Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir uns über die Unterschiede in der Denke unterhalten, die zwischen klassischen Agenturen, auch Kreativagenturen und Digitalagenturen bestehen oder auch nicht bestehen. Dazu bin ich mit Jan König verabredet, der Gründer und Geschäftsführer von Oderlines. Hallo Jan.
Hallo Heiko, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Gerne. Jan, machen wir das Ganze mal erstmal an einem speziellen Beispiel fest und gehen wir dann ein bisschen ins Allgemeinere. Wie geht aus deiner Sicht eine klassische Agentur, eine Kreativagentur mit einem TV-Spot um? Was sind dort die Inhalte? Wie ist dort die Geschichte? Und wie funktioniert das idealerweise bei einer Digitalagentur?
Wenn man uns fragt, wie gehe ich mit TV um, dann ist TV nur der Kanal und TV nicht das Zentrum. Und viel zu oft steht noch bei Kunden TV im Zentrum, das Storyboard im Zentrum und drumherum wird alles rumgebaut, während eigentlich der Konsument und die Geschichte eigentlich im Zentrum stehen muss.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, beim TV-Spot geht es bei der, die von der klassischen Agentur erzählt wird, geht es um die Produktvorteile?
Richtig, ja, meistens. Ja.
Und bei der Digitalagentur steht was im Vordergrund?
Also im Digitalen denken wir immer, gehen wir immer davon aus, was muss ich tun, damit wir den Daumen in der Story oder im Feed zum Stoppen bekommen. Deswegen stellen wir in der Regel immer den Audience Insight nach vorne und das auch in den ersten 2 Sekunden. Im TV-Spot ist der Story-Arc sehr langsam, der kommt irgendwann zu einem Klimax. Im Digitalen fange ich direkt am Anfang an und zeige etwas, was die Menschen interessiert. Und das ist etwas, was meistens nicht ist, mein Auto kann in 3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen und fährt ganz tolle Kurven in den Bergen und guck mal, wie schön das aussieht.
Das ist der Produktvorteil, richtig?
Genau, das wäre der Produktvorteil, sondern dann, wenn das mein USP ist, dass ich ein schönes Auto habe, dann wird es eher darum gehen, okay, was ist denn diese Zielgruppe? Was mache ich denn mit der gewonnenen Zeit, in der ich schon da zu Hause bin? Thema Familie. Ist Familie vielleicht der Insight, der mich vorne begleiten könnte und der den Daumen für die Zielgruppe Männer 30 bis 40 irgendwie eher zum Stocken bringt, als ich kann schnell von 0 auf 100 beschleunigen. Und so ist, glaube ich, der Unterschied immer von Produkt, TV-Welt, Darstellung, exekutiert auf andere Kanäle versus digital, Consumer Insight, was ist für die Menschen eigentlich wichtig, was bringt den Daumen zum Stoppen. Und das ist die Geschichte und die wird dann auf jeden Kanal exekutiert. Ich glaube, da ist der größte Unterschied.
Also auf der einen Seite geht es um den Produktnutzen, auf der anderen Seite geht es um den Produktvorteil, den ich daraus habe, aus irgendeinem Insight.
Um meinen Nutzen. Ne? Einmal geht es um Brand-Centricity und einmal geht es um Consumer-Centricity. Und klassische TV-Spots sind immer aus Brand-slash-Product-Centric produziert, in der Regel, nicht alle, ich würde gar nicht über das einmal Kamm scheren, aber die meisten. Und im Digitalen musst du Customer-Centric sein, ansonsten wirst du weggewischt.
Wie viele Agenturen aus dem Kreativbereich, aus dem klassischen Bereich haben diese massive Veränderung verstanden?
Also ich glaube, dass viele sie nicht verstehen müssen, weil die Kunden sie nicht dazu treiben. Also wenn mein Businessmodell ist, ich mache TV-Spots und die mache ich schon immer so und die mache ich in 16:9 und die sehen toll aus und kosten ganz viel Geld und ich drehe die irgendwo auf der Welt, dann würde ich mein Businessmodell erstmal auch nicht drehen, wenn mich niemand dazu zwingt. Also in dem Fall würde ich eher sagen, dass es nicht ein Agenturfehler ist, dass ich das so mache, sondern die Kunden briefen ja ein, mach mir meinen TV-Spot und mach mir mein Storyboard. Ich glaube, in 80% der großen Big Spender ist der Pitch für eine Kampagne immer noch das TVC-Storyboard. Das ist, glaube ich, Realität von dem, was ich so mitkriege. Und das muss sich halt verändern. Im Zentrum muss der Consumer Insight stehen.
Naja, das weiß ich nicht genau, ob das nur an den Kunden liegt, fairerweise, weil als Agentur kann ich ja auch den Anspruch haben, ich zeige Kunden mal Veränderungen auf und ich zeige ihnen auch mal, wie es anders und besser geht. Also genau. Klar, der Kunde bezahlt es und er bezahlt das, was dann auch geliefert wird.
Wenn mich keiner in die Richtung treibt, dass ich mich verändern muss, dann bleibe ich doch so, wie ich bin, weil mein Businessmodell ist doch super. Und das läuft doch auch so. Und meine ganze Organisation ist auch darauf ausgerichtet, dass wir das genauso machen und TV-Spots machen. Warum soll ich das verändern? Wenn mich niemand zwingt, digital zu denken. Und ich mache immer noch einen TV-Spot und dann mache ich noch ein tolles Behind-the-Scenes, was ich dann auf YouTube hochladen kann, was auch keine Sau sehen will. Wenn mich keiner zwingt, das zu verändern, dann werde ich mich als klassische Agentur auch nicht verändern. Ich sehe, dass einige Agenturen anfangen, eigene Units zu gründen, die sich um das Thema Digital und Content beschäftigen. Ich meine, es war vor vier, fünf Jahren auch noch anders, dass große Agenturen, Gruppen, große Kreativagenturen über Content gelacht haben, über Influencer-Marketing gelacht haben und auf einmal gründen sie dafür eigene Units. Das ist heute so, das ist auch gut so, weil das auch der Markt auch hergibt. Aber die Realität ist schon auch so, dass der Großteil der Dollars, die in Media und gerade in TV ausgegeben werden, immer noch im ganz klassischen Bereich von Produktvorteilswerbung ausgegeben werden. Was manchmal okay ist, wenn ich irgendwie nicht viel zu erzählen habe, aber die meisten Marken brauchen halt etwas mehr als einfach nur, ist mein Maß. Ich glaube, da muss es einfach ein bisschen tiefer gehen.
Aber dann, wenn digitale Agenturen verstehen, was ein Kunde möchte und über den Kundenvorteil argumentieren, muss man ja dazu trotzdem auch noch die Marke zusammenbringen oder das mit der Marke zusammenbringen. Das heißt, man braucht immer natürlich auch noch ein Brandverständnis.
Ja, absolut. Also ich kann da als Beispiel ganz gern, weil wir ja selber da involviert sind, Web-Hosting und Domains nennen. Während Strato HP Baxter auf die Bühne stellt und er schreit dich an und sagt, mach eine Website bei Strato, ist das sehr produktvorteilszentrisch. Die Realität ist, dass die Website-Bilder alle sehr ähnlich sind und es keine großen USPs gibt, egal ob ich es bei Strato oder bei GoDaddy mache. Wir bei GoDaddy versuchen halt eher, den Konsumenten ins Zentrum zu stellen. Der Friseurladen um die Ecke, der immer noch keine Website hat, besuchen den mit Influencern und zeigen denen, wie man eine Website baut. Das ist Inspiration für alle Friseure da draußen, die noch keine Website haben. Funktioniert in digital, was der Main-Kanal für GoDaddy auch ist, deutlich besser als HP Baxter, der dich anschreit, mach eine Website. Ich glaube, das trifft es irgendwie ganz gut in Differenzierung, wie die beiden Marken jeweils ticken. Und ich glaube, das kann man auf ganz, ganz viele Bereiche runterbrechen, welche Marken irgendwie schon Publisher, Content-Publisher werden wollen und welche Marken halt immer noch in der ATL-Welt leben.
Was würdest du denn Marken raten, wenn sie jetzt merken, das mit der Produktvorteilskommunikation funktioniert nicht mehr so richtig, aber wir wissen auch nicht so ganz genau, wie wir das jetzt umstellen wollen. Was wären denn aus deiner Sicht sozusagen die ersten Schritte, um da voranzukommen?
In der Regel ist es ja so, dass eine zweite Welt aufgebaut wird. Neues Silo, was da heißt, digital oder Influencer-Marketing und Content. Und ganz oft sind in diesen Silos bei den großen Unternehmen ganz, ganz geile Dinge, die passieren, die aber natürlich dann keine Sau mitkriegt, weil die 20.000 Euro Mediabudget haben und 4 Millionen Euro auf dem TV-Spot liegt. Und ich glaube, das muss sich verändern, dass in den Digital-Units auf Markenseite, was da passiert, muss aber besser werden. Und ich glaube auch, dass wenn man das vom Kopf her umstellt, dass eine deutlich einfachere Transformation für das gesamte Unternehmen ist, weg von ATL hin zu Content, wenn das von oben vorgelebt wird. Also wenn ich nicht mehr, ich finde da Mercedes auch irgendwie ein ganz schönes Beispiel, Mercedes-Benz Grow Up ist eine Content-Kampagne, es werden Geschichten zu Autos erzählt, das Auto ist dabei, war für mich genau der richtige Move. Heute macht Mercedes wieder, die neue C-Klasse ist da. Sie haben es einmal kurz richtig gemacht, jetzt sind sie wieder in der Art und Weise von Werbung, wie man das von ihnen kennt. Wer das komplett verändert hat und das von oben herab verändert hat, ist beispielsweise Lufthansa mit Life-Changing Places. Da ist nicht mehr der tolle Captain mit einer geilen Sonnenbrille und die 18 schicken Stewardesses, die irgendwie im Werbespot dich begegnen. Und dir wird nur das Flugzeug gezeigt, weil das ist nur das Vehikel zu den Erlebnissen, die du hast, sondern es werden die Erlebnisse gezeigt. Life-Changing Places. Ich bin mal nach Südafrika geflogen, ich habe mich ins Land verliebt, ich bin Rangerin geworden. Das ist eine Geschichte, die mich interessiert. Das ist etwas, was in Social funktioniert, in Content funktioniert, was aber auch genau so transferiert werden kann auf TV. Ne? Life-Changing Places läuft auch im TV, wenn wir jetzt mal vor Covid denken. Andersrum glaube ich nicht, dass die klassische Airline-Werbung, wie wir sie kennen, mit Tom Selleck von Eurowings, gleicher Konzern, aber Beispiel, dass die im Digitalen funktioniert, glaube ich nicht, weil es immer der gleiche Spot ist. Es nervt mich, es langweilt mich, es ist absolut overpromising und deswegen einfach irrelevant für jeden, der im Digitalen ist.
Heute nochmal, ich fühle mich noch nicht richtig beantwortet, was die Frage angeht, wenn du einen Tipp geben solltest an Unternehmen, die gerade in so einem Veränderungsprozess sind. Ich habe verstanden, dass diese Veränderung von oben nach unten meistens passieren muss. Okay, ich habe verstanden, dass die Geschäftsführung irgendwie überzeugt sein muss, dass man dort was ändert.
Right.
Aber lass uns nochmal bitte über die weiteren konkreteren Schritte sprechen, dann folgen. Mhm. Weil dann noch ein neues Silo aufzumachen, das auch noch mit
ist der normale Weg,
ja. aufzubauen, macht ja irgendwie keinen Sinn.
Ja, ist leider aber die Realität, Heiko. Ne? Was der richtige erste Schritt ist für jede Marke, um sich erstmal dem Konsumenten irgendwie zu nähern, ist, dem Konsumenten zuzuhören, was ihn überhaupt interessiert. Das kann ich entweder über First-Party-Daten machen, wie meine Interessen auf meiner Website über Google Analytics, über meine Facebook-Fans, über meine Instagram-Fans, über alle First-Party-Daten, die ich habe, besitze. Was interessiert die Menschen eigentlich überhaupt? Ist es Musik? Ist es Fashion? Ist es was immer es auch ist, was interessiert die Menschen und was könnte der Consumer Insight sein, wie ich in Zukunft werben kann als Marke, ohne dass ich einfach mein Produkt in die Kamera halte und sage, kauf mich. Das muss der erste Schritt sein, den Konsumenten besser zu verstehen. Das kann ich auch über Quali-Forschung machen, Interviews, aber das ist das allererste, was Marken verstehen müssen, nicht mehr über sich selber zu reden oder auf einer Party, wenn du da bist und über dich selber redest, will dich auch keiner zuhören, sondern muss verstehen, was wollen die Leute eigentlich von dir hören, damit sie dir überhaupt zuhören.
Mhm.
Das ist der erste Schritt. Und wenn du den Schritt verstanden hast und dann kommt bei raus, dass du Snickers bist und du die junge Zielgruppe verlierst und du deswegen das Thema Hip-Hop vielleicht mal ansteuern solltest und du deswegen die Hangry Talks machst und irgendwie Bowser, Crow und Nura auf eine Couch setzt und die darüber erzählen lässt, wie böse sie werden, wenn sie Hip-Hop machen, dann ist das die richtige Antwort darauf. Problem, läuft nur im Digitalen, kriegt keiner mit. Snickers verändert sich überhaupt nicht bei der jungen Zielgruppe, kein Media dahinter, ist aber passiert. Aber das ist genau das, ne? Wenn du einmal den Insight hast, was ist deine Kommunikation, was braucht die, damit Menschen der Kommunikation zuhören? Das ist das Erste, was du verstehen musst. Und von da hast du die Absprungbasis in Richtung Inhalte, die du dann produzieren musst.
Es gibt ja noch eine zweite große Veränderung aus meiner Sicht, neben der stärkeren Kundenzentrierung. Das ist doch die Tatsache, dass Massenkommunikation immer weniger gut funktioniert und Kommunikation stärker individuell werden muss.
Mhm. Sprichst du über digital versus Massmedium TV oder was ist, wie kommst du dahin, Heiko?
Naja, ich spreche davon, dass digital immer bedeutender wird, dass Massenmedien wie Fernsehen immer weniger Zielgruppen erreichen und dass man im digitalen Bereich eben immer individueller wird.
Ja, es gibt natürlich auch viele, die im Digitalen dann too micro werden, ne? Also die dann irgendwie auf 1:1 Botschaften, die dann irgendwie 98.000 Assets haben für jede Zielgruppe, die im YouTube-Targeting angezeigt wird. Das ist der viel zu krasse Weg. Daran glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass Digital und Targeting die Lösung ist für jeden, dass er zuhört. Aber ich muss halt das große Ganze meiner Marke verstehen. Und deswegen ersetzt die Art und Weise, wie wir denken und wie wir Marken halt auch coachen, dahin, dass sie verstehen, dass sie aus dem Consumer Insight kommen müssen, ersetzt eigentlich die alte Denke, geht aber nie so weit, dass ich in 1:1 denke. Es ist immer noch one to many, aber nicht to, ich habe einen TV-Spot, der ist der richtige und der passt auf meine ganzen Zielgruppen und der muss immer so bleiben, sondern ich passe meinen TV-Spot vielleicht auf 5, 6, 7 verschiedene Zielgruppen an, die ich in einer Größe von vielleicht, wenn ich ein Auto bin, irgendwie eine sehr, sehr breite Zielgruppe habe eigentlich, in Größen von 2 bis 4, 5 Millionen Audiences aufteilen kann. Wie Grow Up das gemacht hat, Thema Fashion, Thema Freundschaft, ne? Das war genau das Richtige. Genau dann habe ich den richtigen Content, um das im Digitalen auch an Massen auszuspielen. Wenn du in 1:1 reingehst, dann bin ich irgendwie tiefer im Performance Funnel, da bin ich bei Retargeting auf Warenkorbabbrecher etc. Sehe ich auch als total relevant an, ist jetzt aber auf dem Markentrack, über den wir bisher so reden, nicht das, woran ich wirklich glaube.
Wo soll ich denn dann sozusagen den Haken dran machen? Also wie stark muss ich denn individualisieren, ohne dass ich zu stark in ein One-to-One gehe? Mhm. Aber wie stark muss ich individualisieren, damit ich eben nicht Massenkommunikation abdecke?
Genau, du musst so individualisieren, dass es die Zielgruppen, die du erreichen möchtest, passend spezifisch erreichen kann. Also du brauchst so viel Content, wie du Insights hast und wie du Zielgruppen erobern möchtest. Und wenn du total spitz bist und wie GoDaddy auf Friseure aus bist, dann brauchst du ein Asset für Friseure. Das ist schon super deep, weil wie viele Friseure gibt es in Deutschland? Das ist schon sehr, sehr spitz, aber es ist auch ein sehr, sehr spitzes Thema. Wenn ich ein Auto bin, dann reicht es vielleicht, wenn ich irgendwie die Bereiche in Tanzen und Fashion und Musik unterteile und dazu meine einzelnen Assets mache. Das sind dann eher Bereiche, Friseure sind vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, aber vielleicht 100.000 in Deutschland. Thema Fashion interessiert sind bestimmt 6-7 Millionen in Deutschland. Das lässt sich nicht pauschalisieren, weil jede Marke andere Zielgruppen hat, vom Alter her vor allem, und dann auch vor allem in der Demografie andere Ausprägungen an Interessen hat. Und was sind diese Interessen? Okay, auf welchen dieser Interessen muss ich funktionieren? Auf welcher dieser Interessen muss ich Kollaboration eingehen? Muss ich Creator in meine Kommunikation einbauen, die für die einzelnen Bereiche stehen? Das sind dann die nächsten Schritte.
Ich würde zum Abschluss nochmal mit dir gerne über eine Welt sprechen, die natürlich auch digital ist, aber die vielleicht nochmal für viele, sowohl Agenturen als auch für viele Kunden, doch noch relativ neu ist. Da meine ich TikTok mit. Mhm. Was ist für dich der größte Unterschied zu einer Plattform wie TikTok zu anderen Social-Media-Plattformen?
Also ich bin ja auch 33 und als TikTok rauskam, dachte ich mir so, what the fuck, will mit dieser App nichts zu tun haben, weil sie einfach auf den ersten Blick sehr komplex wirkt. Der größte Unterschied aber von TikTok zu allen anderen Social-Plattformen ist, es ist die letzte Social-Plattform, die funktioniert, weil der Ort TikTok ist der einzige Ort, an dem du heute noch organische Reichweite wirklich triggern kannst. Warum ist das so? Weil auf TikTok kein Follower-Graph besteht. Auf Instagram folge ich Menschen und in meinem Feed und in meinen Stories wird das angezeigt, wem ich folge. Also ich interessiere mich für Steffi Giesinger, ich interessiere mich für Volkswagen, dann sehe ich Content von denen und ich sehe immer den gleichen Scheiß. Auf TikTok ist es so und deswegen funktioniert TikTok auch so und deswegen will auch jeder andere so funktionieren. Deswegen versuchen auch alle, den Content-Graph zu adaptieren, ist, TikTok versteht mich als Nutzer und jede For You-Page, die Startseite von TikTok, sieht anders aus, weil jeder unterschiedliche Interessen hat. Das heißt, wenn ich irgendwie extrem viel mit Basketball-Content interagiere, weil ich Basketball-Fan bin, dann ist rund um die NBA-Finals mein Feed voll mit Basketball-Content. Aber von Menschen, denen ich noch nie was vorher gehört habe, die vielleicht irgendwie coole Videos machen zum Thema Basketball, die ich aber sonst nie auf dem Schirm hatte. Und deswegen ist TikTok, ich kann auf TikTok mit 0 Followern heute ein Video produzieren, was so nice ist, dass es 10 Millionen Menschen erreicht. Das kann ich auf keiner anderen Plattform. Und deswegen ist TikTok die letzte Absprungbasis für Marken momentan. Deswegen hypen wir es auch so, deswegen ist es für uns so ein wichtiges Thema, überhaupt organisch stattzufinden, ohne dass ich Media ausgeben muss. Überhaupt über Inhalte zu funktionieren, weil auf der Plattform Inhalte halt entscheidend sind und nicht Follower haben. Deswegen ist TikTok so, so unterschiedlich zu beispielsweise Instagram.
Haben das Marken verstanden oder wie? Oder nee. haben das Agenturen verstanden?
Wir machen das jetzt irgendwie schon ein Jahr. TikTok sind 15 Millionen, Heiko. 15 Millionen Deutsche auf TikTok. Und ich habe noch keine Agentur gehört, die sich irgendwie darauf fokussiert, außer die sowieso in TikTok geboren sind. Das ist, glaube ich, auch ein Phänomen von uns Deutschen, dass wir sehr skeptisch dem erstmal gegenüber sind. Und natürlich auch Agenturen erstmal ihr Trading in die richtige Richtung schieben müssen, dass es auf TikTok irgendwie auch funktioniert. Aber ich finde es erstaunlich, wie uns das irgendwie so überlassen wird. Ich meine, ist ja nicht mal von der Hand zu weisen, dass TikTok nicht weggehen wird. Und trotzdem interessiert sich ja keine Agentur dafür so richtig, honestly. Da gibt es dann immer irgendwie eine große Ankündigung, Agentur XY, ja, das ist eine globale Partnerschaft mit TikTok und geil, und jetzt gibt es ganz viele Betas und alles wird super. Aber wenn irgendwie ein Kunde auf die Agentur zugeht und irgendwie über TikTok sprechen möchte, rennen die weg. Ne? Und das war ja immer schon das Problem von Veränderungen und uns Agenturen in Deutschland ist, dass wir halt sehr gerne in dem arbeiten, und da waren wir ganz am Anfang von dem Gespräch auch schon, ganz gerne in dem arbeiten, was wir halt schon immer so machen. Und ich glaube, dass wir uns als Agenturen dem nicht öffnen im deutschen Markt. Und was ich auch sehe, ist, dass natürlich Marken, zweite Antwort auf die Frage, Marken auch noch Angst und Respekt vor TikTok haben, weil es so anders ist. Ich kann auf Instagram Inhalte erstellen, die ästhetisch sind, die zu meiner Marke passen, wo ich die Schrift vorgebe, wo alles so ist, wie ich das gerne hätte. Auf TikTok ist es aber so, dass ich mich den Gegebenheiten, und deswegen sind wir nochmal 2 Schritte weiter, was Customer Centricity angeht, den Gegebenheiten der Plattform und den Gegebenheiten der User orientieren muss. Ansonsten werde ich nicht mal mehr ausgespielt. Wenn ich auf TikTok komme und ein Werbe-Ad poste, dann kriegt das 15 Views, weil es keine Sau interessiert. Wenn ich auf TikTok aber komme, mich mit einem Creator zusammentue und bestimmte Inhalte für die Marke erstelle, die zur Marke passen, dann kann es halt 10 Millionen Views bekommen, obwohl ich erst 10 Follower habe. Aber davor haben Marken Angst. Ne? Diesen Kontrollverlust in Creator-Hände oder auch in eigene Hände, wenn ich irgendwie jemanden einstelle für TikTok. Wir reden mit ganz vielen Marken, die coachen wir dazu. Wie können sie TikTok machen? Und damit meinen wir nicht sofort, kauft ihr die 20 teuersten Creator Deutschlands und macht Inhalte, sondern die notwendige Bedingung, dass Marken TikTok machen, ist erstmal organisch TikTok selber zu machen, jemanden einzustellen, der sich für verantwortlich fühlt. Das Thema Community Management bei TikTok ist total unterschätzt. Das ist noch ein weiter, weiter Weg für die meisten Marken.
Dann bedanke ich mich und dann sehen wir uns bald dazu wieder.
Gerne, Heiko. Bis bald. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.